Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Genau, nochmal. Hi, Tobi. Tobi Wörner. Schön, dass du da bist.
Hi, City Churchies. Ja. Und schön, mal bei euch wieder zu sein.
Ja, ich habe schon gehört, du wurdest lange nicht mehr eingeladen.
Ja,
ne?
Das
letzte Mal warst du im Club bei uns.
Richtig, schon eine Weile her.
Aber
ihr macht einiges richtig, muss ich sagen. Also temperaturtechnisch.
Ach so.
Richtig gut.
Ich dachte, weil so wenige Menschen hier sind.
Nein, was sind es wenige? Es sind doch viele.
Guckt doch, guck
doch die Prachtexemplare mal an. Also ihr macht einiges richtig temperaturtechnisch, kaffeetechnisch,
ja.
Brezel, Nettheit für Gastprediger.
Sehr schön.
Eine Danke. 10 von 10.
Ja, das ist gut. Ich bin ja heute auch da.
Natürlich.
Danke für die Komplimente.
Sehr gerne.
Ja. Tobi, die Geschichten deines Lebens, ich muss das leider auspacken, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Du weißt, was jetzt kommt wahrscheinlich.
Nein,
weißt du nicht. Pass auf, ich habe gestern so ein Video angemacht bei YouTube, weil ich habe leider nichts mehr, womit man sowas abspielen kann.
Um Himmels Willen, mehr. So alt siehst du gar nicht aus.
Ja, tja. Wie, so alt, dass ich das nicht mehr abspielen kann. Wer kann denn noch CDs abspielen zu Hause ganz normal? Ja, das sind Leute, die deutlich älter sind als ich.
Ach, ihr.
Also...
Ihr seid Retro, ey, ihr seid Retro.
Pass mal auf, der Tobi war nämlich mal in der Band, Beatbetrieb hieß die.
Richtig.
Jetzt ist Beatbetrieb eine Eventagentur, habe ich gestern
Gibt's
gegoogelt.
Wieder,
ja, heißt so.
Cool.
Und wir haben gestern halt YouTube angemacht, ne, und das Lied und mein Mann, was ist das, ich kenne das so. Kam aber leider nicht mehr auf den Namen. Und dann wollte mein Sohn unbedingt das Handy haben, weil wir Videos geschaut haben, also konnte ich leider keinen Screenshot machen, wo du so am Schlagzeug sitzt. Und, genau.
Weiß auch nicht, ob wir das hier sehen wollen.
Aber du standest zwischen Snapnose, Crushed und Red im CD-Regal. Ja, cool. Obwohl wir die nicht mehr abspielen können. Das sind alles so christliche Bands aus den...
aus den 2000er, 90er.
Ich wollte gerade 90er sagen.
Nee,
90er
war nicht. Genau, war 2000er, da waren ja einige von euch noch gar nicht geboren.
Ja.
Aber, ja.
Also das ist so deine junge Vergangenheit, als du wirklich jung warst noch, so Anfang 30.
Ja, auch dabei.
Mitte 20.
Ja.
Heute kommst du aus Stuttgart zu uns, ist das richtig?
Richtig.
Ja. Wahlheimat oder Heimat?
Born and raised in Spätzle City, sag ich immer.
Ja.
Also ich bin da aufgewachsen und mit mehreren Unterbrechungen am Ende wieder da gelandet. Mhm. Und jetzt wohnen wir tatsächlich im Haus von meinen Eltern mit meiner kleinen Familie.
Ja.
Judith und zwei Kindern und fühlen uns eigentlich ganz wohl. Wir sind so direkt am Rand von Stuttgart, also nach uns kommen nur noch Felder, Wald und Wiesen. Und wir sind aber trotzdem in 20 Minuten an diesem berühmten Hauptbahnhof.
Ja, der jetzt sich noch weiter verzögern wird. Aber da kannst du auch nichts mehr drüber
hören.
Das nehmen wir mit.
Wir leben damit. Das gehört zu unserer Identität als Stuttgarter. Diese viele Kohle, die da verbrannt wird und die Dauer der Baustelle und so. Also wir lieben das. Ja.
Okay, alles klar. Man muss ja auch einen langen Umweg laufen.
Richtig,
oder
man bleibt fit. Ja, man hat nicht so kurze Wege, sondern kann zum Zug immer ein bisschen noch einen kleinen Wurf machen.
Das ist eine Masche der Bahn, oder?
Genau,
du warst dann in Stuttgart lange Zeit im Jesus-Treff Kesselkirche.
Richtig.
Genau, so junge Start-up-Kirchen oder was war das so?
Landeskirche? Wir waren und sind eigentlich eine Gemeindegründung innerhalb der evangelischen Landeskirchen Württemberg. Also ich sage immer, wir sind eigentlich ein Alien.
Ja.
Also und sowas wie uns gibt es eigentlich nicht.
Elia gibt es auch in Erlangen.
Ja, gibt es in Bayern, ja.
Ist auch, das ist einfach nur in der Landeskirche,
Gemeinde.
Genau,
genau.
Ja.
Aber bei uns in Württemberg zum Beispiel sind wir ein Alien. Also man kann ja nicht innerhalb der Landeskirche eine Gemeinde gründen.
Ja, ja,
so.
Ja.
Ist aber trotzdem passiert.
Konntet
und
ihr.
Da war ich dann 20 Jahre lang meine Biografie geprägt, dieses Ding. Und seit ein paar Jahren bin ich da nicht mehr, zumindest nicht beruflich.
Ja.
Also wir sind da noch als Gemeindeglieder.
Mhm.
Aber beruflich hat es mich dann zum evangelischen Jugendwerk in Württemberg verschlagen. Da habe ich jetzt einen Teilzeitjob und kümmere mich um kirchliche Startups in ganz Württemberg innerhalb der evangelischen Landeskirche.
Jetzt mach mal ein Beispiel. Was ist ein kirchliches Startup? Was passiert da? Du hast ja gesagt, Gemeinde kann man nicht gründen in der Landeskirche.
Ja, mittlerweile kann man es ja.
Okay, wart ihr die Ersten? Ja?
Also ein typisches Beispiel ist, bei mir rufen irgendwelche wütenden Menschen an, die sagen so wie es jetzt hier ist, so kann es nicht bleiben, wir müssen was ändern und wir müssen was neu machen. Und dann sage ich immer, du bist genau meine Frau oder mein Mann, dich brauche ich. Weil Wut löst ja auch immer Veränderungen aus und man will was neu machen. Und dann landen bei mir so verrückte Kirchenpionierinnen und Kirchenpioniere, die dann sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann sind es ganz total unterschiedliche Aufbrüche und Ideen, die dann so starten. Das sieht halt im Schwarzwald anders aus als auf der Schwäbischen Alb und im städtischen Kontext. Aber alle haben so die Idee, wie müsste Kirche eigentlich heute für mich sein und für meine Freunde, dass es wieder eine Relevanz für mich hätte.
Ja, spannend, richtig. Hört sich nach einer coolen Aufgabe an. Auch herausfordernd, aber cool, genau. So, bevor wir mit der Predigt starten, noch die letzte Frage. Dein heißer Überlebenstipp gegen die Hitze. Was hast du in den letzten Tagen gemacht?
In die City Church gehen?
Hallo? Ach so, hier rein.
Hier rein, aber den ganzen Tag hier verbringen.
Hier chillen. Genau. Also ihr könnt hinterher noch einen Kaffee hier genießen im kühlen Foyer und dann würde ich sagen, starten wir los mit der Predigt.
Danke.
Danke. Und später hole ich mir so ein Autogramm hier, ne, auf der CD.
Ah.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wer du da bist.
Bist du da überhaupt drauf? Sehe ich so anders aus?
Ja. Hier, der da.
Ja. Ja, da sind Jahrzehnte drüber gegangen. Ey, schon hart, wenn man so mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird am frühen Sonntagmorgen. Mein Sommer hatte schon einige Geschichten so drin. Weiß nicht, wie es dir geht, die letzten Sommerwochen. Natürlich haben gute Sommergeschichten immer mit was zu tun? Mit Eis. Hier seht ihr mich beim Eisessen mit meinen zwei Kindern in unserer lokalen Eisdiele in Stuttgart-Stammheim. Auf dem nächsten Foto seht ihr meinen Sechsjährigen, der ist Findus und... passt alles. Und das ist ja das flimmert aber ganz schön. Hey. Müssen wir nochmal starten oder was? Nee. Auf jeden Fall, auf dem Bild seht ihr ihn so, wie es eigentlich sein soll. Ne? Also stellt man sich vor, als Papa, Kind glücklich, Eiskugel auf der Waffe. Aber jetzt pass mal auf, welcher kleine Snapshot mir gelungen ist. Die Horrorvorstellung des fürsorgenden Vaters, ja, könnt ihr euch vorstellen. Wir haben die Kugel noch aufgefangen, aber ich fand es richtig geil. Also so einen Moment mal festzuhalten und ist ja furchtbar. Man achtet ja die ganze Zeit nur drauf, pass auf, dass das Eis nicht runterfällt und so. Meine Geschichte des Sommers. Außerdem hatten wir noch einen kleinen Wochenendausflug diesen Sommer mit einer Kindergartenfreizeit und wir haben in Tipis übernachtet. Weiß ich, hat jemand schon mal im Tipi übernachtet? Ja, also ein paar von euch. Für mich als absoluter Nicht-Camper, komplette Horrorvorstellung, ja, also ein Wochenende in so einem Ding zu verbringen, mir erschließt sich überhaupt nicht, warum man das machen sollte, mit den ganzen Viechern und der Hitze und nachts kalt und Schlafsack und so weiter. Also für mich, ich tue hier so, als wäre ich der Häuptling des Zeltes, aber in echt kann ich nicht richtig, wirklich was damit anfangen. Also meine Sommergeschichte war auch ein Wochenende im Tipi. Außerdem, dieses Wochenende war auch ein bisschen wild. Am Freitag hatte ich links eine Hochzeit auf Mallorca. Ein Brautpaar, das da geheiratet hat, mitten in diesem Pool war quasi die Zeremonie. Horrorvorstellung des Hochzeitspredigers. Man selber fällt rein, Braut fällt rein oder noch schlimmer, die Ringe fallen rein in den Pool. Alles nichts, nicht passiert. Und gestern hatte ich dann noch eine andere Hochzeit im Schwarzwald. Richtig gediegen, bei 40 Grad in der Sonne draußen. Freie Trauung, kann man sich nicht besser ausdenken. Ne? Zwei total unterschiedliche Settings bei den Hochzeiten. Ich feiere das, dass Brautpaare irgendwie total unterschiedlich Hochzeiten feiern. Und die Geschichten, die da so drinstecken, sind für mich immer richtig coole Liebesgeschichten mit ihrer kompletten Unterschiedlichkeit. Also mein Sommer war voll mit Geschichten. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir so eine erzählenswerte Geschichte deines Sommers? Frag mal kurz deine Nebensitzerin oder deinen Nebensitzer, wenn es jetzt eine Geschichte gäbe, die du mir innerhalb von 60 Sekunden erzählen kannst, welche wäre es denn? Los geht's. Vielen Dank. Dankeschön fürs Mitmachen. Danke für diesen kleinen Geschichtenaustausch. Jetzt würde mich natürlich total interessieren, was so die Geschichte deines Sommers war. Warum erzählen wir uns Geschichten? Weil da, glaube ich, ganz schön viel Bedeutung drinsteckt für uns. Gell? Wir können daraus manchmal einen Sinn ziehen. Wir erklären damit manchmal unser Leben. Mir ist kürzlich noch eine Geschichte passiert, die ich mit euch teilen möchte, weil sie mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Und zwar sind wir vor einiger Zeit mit meiner Arbeit da mit diesen verrückten Kirchenpionierinnen und Kirchenpionieren aus der evangelischen Landeskirche für ein Wochenende in die Schweiz gefahren. Und zwar haben wir so eine Initiative gegründet, die nennen wir Gründergeist, wo wir alle diese verrückten Menschen zusammenbringen, die drüber nachdenken, wie müsste die Kirche der Zukunft aussehen. Und dann bringen wir die einmal im Jahr so 3 Tage auf so eine Berghütte, damit die dort irgendwie neu drüber eine Vision bekommen, strategisch überlegen, wie geht es weiter mit unserer Kirchengründung und so. Und die Leute sind dafür eingeladen und die müssen quasi nichts dafür blechen. Sie müssen aber selber hinkommen auf diese Hütte, also mit Fahrgemeinschaft, mit Fahrgelegenheit und so weiter. Und dann gab es eine crazy Begebenheit im Vorfeld. Und so hat mich ein paar Tage vorher so ein junger Herr angeschrieben, der hatte sich angemeldet halt für diese Hütten-Experience. Und schrieb mir dann, ob wir zusammen fahren können, ob ich bei ihm irgendwie vorbeikomme und so. Und hat dann so gefragt, wie könnte das denn gehen? Habe ich gefragt, wo können wir uns denn treffen? Also ich habe so ein bisschen meine Route angeguckt, so von Stuttgart da runter in die Schweiz, wo würde ich da so vorbeikommen? Und habe dann zu ihm so gefragt, ja, kannst du irgendwie an die Autobahn kommen und so, dass wir uns da vereinbaren und dann gemeinsam da reinfahren. Und dann stutzte der kurz und ich habe schon so am Telefon so ein bisschen so eine Stille gehört und der sagte dann so, ach so, nee, also ich kann eigentlich nirgendwo hinkommen, ich dachte, du holst mich bei mir zu Hause ab. Und ich dann so kurz mal überlegt, okay, das wäre schon ein ordentlicher Umweg dann so gewesen. Ich sage, ich muss rechtzeitig da sein, ich muss da von dem Hüttenwirt den Schlüssel übernehmen, ob er nicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit hat. Also er hat schon so ein bisschen gemerkt, okay, es quietscht so in unserer Kommunikation. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich dann kurz überlegen, hat aufgelegt. Nach 5 Minuten ruft der Typ mich wieder an und sagt so, also Tobi, ich habe es mir überlegt, ich komme da gar nicht mit. Und ich so, what? Ich so, ja, nee, so war es jetzt nicht gemeint. Also ich nehme dich auf jeden Fall mit. Wegen mir komme ich auch zu dir nach Hause und hole dich ab. Und was man halt so als guter Organisator dieses ganzen Dings so macht. Und dann war es für ihn aber schon vorbei. Und ich blieb dann so ein bisschen so übrig, dass ich, nee, ich komme wirklich nicht mit. Das Ende vom Lied war, ich fuhr alleine von Stuttgart in die Schweiz runter. Und dieser junge Mann, der eigentlich diese Hütten-Experience erleben wollte, ging nicht mit. Ich war total perplex, als ich das so gecheckt hatte und habe so überlegt, ey, was muss eigentlich bei ihm im Hintergrund für eine Geschichte abgegangen sein? Also was muss er eigentlich über sich gedacht haben oder über die Situation gedacht haben, dass der Fakt, dass ich ihn nicht zu Hause abholen könnte, schon dazu geführt hat, dass er diese 3 richtig Hammertage auf der Hütte verpasst hat. Und dann habe ich so, ja, wahrscheinlich hat er gedacht, keine Ahnung, ich bin überfordert, ich bin unflexibel oder so. Also er hat vielleicht ja so ein paar Sachen über sich geglaubt, die ihn daran gehindert haben, dann am Ende über den Schatten zu springen und halt doch mitzukommen. Und als ich das so erlebt habe, habe ich so gedacht, ey, gibt es das vielleicht eigentlich auch bei mir? Also gibt es bei mir auch so, keine Ahnung, so Geschichten, die in meinem Hintergrund, vielleicht durch meine Biografie oder so, ablaufen, die mich vielleicht daran hindern, oder die ganz schön viel dran ausmachen, dass die mir was verbauen oder dass die mein Leben prägen. Vielleicht viel mehr, als ich es mir wünschen würde. Also welche Geschichten glaube ich eigentlich so über mich? Hallo? Jetzt? Ja. Da sind wir. Welche Geschichte glaube ich eigentlich so über mich? Welche Geschichte glaubst du eigentlich so über dich? Verstehe ein bisschen die Frage, durch was sind wir geprägt, was unser Leben vielleicht mehr beeinflusst, als es uns heute so bewusst ist. Der Bibelabschnitt, den ich für heute Morgen mitgebracht habe, der redet genau über diese Frage. Also wie können wir eigentlich über uns persönlich eine gute Geschichte glauben? Wie können wir über unser Leben was Gutes glauben? Und wie kann so unser Leben selber zu einer guten Geschichte werden. wenn es auch deine Frage ist heute an diesem Vormittag, dann lade ich dich ein, gut zuzuhören. Wir gucken uns heute eine crazy Bibelgeschichte an. Der Kontext ist das Markus-Evangelium, 7. Kapitel, diese Verse. Keine Sorge, ich lese auch vor. Aber wer aufschlagen will, kann gerne seine Bible-App öffnen. Zusammenhang ist folgendes. Von Genezareth brach Jesus auf und ging in das Gebiet von Tyros. Okay, wir wissen, Jesus ist unterwegs. Er betritt fremdes Land. Das wissen wir, wenn wir die biblische Landkarte angucken. Also Galiläa, da ist Genezareth, ne? Und dann läuft er quasi nach links oben, also nach Westen, nach Nordwesten, nach Tyros steht hier, also Tyros. Tyros lag in Syrophönizien, eine Region im Gebiet des heutigen Libanon. Und dort passiert jetzt diese Geschichte. Da heißt es, er zog sich in ein Haus zurück und wollte nicht, dass es bekannt wird. Aber es war nicht möglich, es geheim zu halten. Im Gegenteil. Sogleich hörte eine Frau von ihm. Sie hatte eine kleine Tochter, die von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam und warf sich vor ihm nieder. Die Frau war eine Griechin, die in Syrophönizien zu Hause war. Sie bat ihn, treib den Dämon aus meiner Tochter aus. Was wissen wir bisher über diese Frau? Die Frau wird als griechisch-syrophönizische Herkunft bezeichnet, was sie sozusagen damals doppelt ja als Nicht-Jüdin kennzeichnet. Also sowohl ethnisch, sie war Syrerin, Phönizierin, und kulturell, sie war griechischsprachig. Sie gehörte also in der Welt von damals zu den Heiden, was im jüdischen Kontext eine klare religiöse und soziale Grenze markierte. Und dann war sie ja übrigens auch noch drittens eine Frau. Für die damalige Zeit eine dreifache Schwierigkeit in dieser Begegnung mit diesem Rabbi Jesus. Und jetzt kommt noch dazu, dass diese Frau in einer total krassen Lage ist, total krasse Lebenssituation. Ihre Tochter wird von einem Dämon, also einem bösen Geist, beherrscht. So, und das ist jetzt die Situation, es beginnt das Gespräch. Sie fragt Jesus, ey, kannst du nicht bitte meine Tochter heilen? Und dann kommt Vers 27, antwortet Jesus. Zuerst sollen die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Crazy Antwort von Jesus, oder? Was macht er? Er beginnt eine Geschichte aufzumachen. Im übertragenen Sinn sagt er, ey, hör mal her, du bist keine Jüdin, du gehörst gar nicht zum auserwählten Volk Gottes, nicht zu denen, die familiär schon an Gottes Tisch sitzen, du gehörst nicht zu diesen Kindern Gottes. Und dann vergleicht er Kinder versus Hunde, also ganz schön brutale Geschichte, oder? Also ganz schöner Affront von Jesus dieser Frau gegenüber. Und irgendwie hört es sich aber auch ein bisschen so an, als wäre das vielleicht damals auch ganz schön normal gewesen, so zu denken. Ne? Wahrscheinlich war es eine ganz schön gängige Geschichte, die man sich so erzählte. Zwischen diesen Juden, dem auserwählten Volk und den Heiden. Und als ich es gelesen habe, habe ich so gedacht, ey, heute gibt es auch manchmal so gängige Geschichten, die wir so erzählen. Ne? Zurzeit werden ganz schön viele Geschichten der Abgrenzung erzählt auf dieser Welt, in Europa, in unserem Land, auch außerhalb. Make us great again, sichert die Grenzen, wir hier drin, die anderen da draußen. Das kennen wir, dieses Narrativ und diese Geschichte. Ne? Die Geschichte, die uns in diesen Tagen leider sehr bekannt vorkommt. Wie geht es jetzt weiter? Darauf antwortete sie, Herr, aber unter dem Tisch fressen sogar die Hunde von den Krümeln der Kinder. Was macht die Frau? Sie nimmt Jesu Geschichte auf, das mit den Hunden und mit den Kindern und so, und erzählt seine Geschichte, die er angefangen hat, weiter. Sie verwendet das Wort Krümel. Ja, Jesus, mir reicht so ein Krümelchen von deiner Kraft. Und damit sagt sie ja eigentlich im übertragenen Sinn, ey Jesus, wer hat eigentlich gesagt, dass die Geschichte, die so landläufig erzählt wird, dass die auch für mich stimmen muss? Ich könnte die anders erzählen. Ich könnte die umerzählen. Ich könnte die alternativ weitererzählen. Ich könnte ein neues Kapitel schreiben. Was macht jetzt Jesus? Es wird ja seine Geschichte umerzählt. Da sagte Jesus zu ihr, wegen dieser Antwort, sage ich dir, geh nach Hause. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Sie kehrte nach Hause zurück und fand das Kind. Es lag auf dem Bett und der Dämon hatte es verlassen. Ende der Geschichte. Wahnsinn. Hä? Viele, viele Fragen, wenn man das so liest. Ich frage mich zum Beispiel, hat jetzt Jesus sich überreden lassen? Also konnte sie ihn irgendwie bezirzen mit dieser Geschichtenweitererzählung? Wieso überhaupt hat Jesus dann zuerst diese andere Geschichte erzählt? Und auch irgendwie krass, es scheint irgendwie einen Zusammenhang zu geben zwischen der Geschichte, die die Frau erzählt und die sie glaubt, und dem, was dann heil wird. Und überhaupt, was für ein Typ, dass er auf die Ferne ein Kind heilen kann. Ich habe heute Morgen zwei Lektionen für uns mitgebracht, von denen ich glaube, dass wir die aus dieser Geschichte nehmen können. Ich habe sie mal so genannt. Geschichten, Glaubenssätze und Dämonen, das ist der erste Punkt. Und den zweiten Punkt habe ich genannt, erzähl mal neu. Also zuerst Geschichten, Glaubenssätze und Dämonen. Als ich die Geschichte gelesen hatte, fragte ich mich so, ey, die spannende Frage ist ja eigentlich, was hätte denn die Frau alternativ antworten können? Also wie hätte sie denn eigentlich mit dieser Geschichte, die Jesus ja ihr erzählt, wie hätte sie damit umgehen können? Jesus so, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und die Frau so, ach ja, stimmt, ja, ich bin wirklich nichts wert. Stimmt, Jesus, kümmere dich mal um die Menschen aus dem auserwählten Volk. Ich bin es nicht so wert, dass du, Jesus, mein Kind vom Dämon heilst. Sie hätte sich fügen können, ne? Sie hätte diese Geschichte glauben können. Interessant ist, kurz vor dieser Stelle, in Markus 7, also ein Kapitel vorher in Markus 6, erklärt Jesus mal seinen Jüngern eine wichtige Tatsache. Er sagt, nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Vielmehr macht ihn das unrein, was aus dem Menschen herauskommt. Die Worte, die Geschichten, die Sätze, die wir uns so selber sagen. Deswegen habe ich mich so gefragt, er ist der Dämon in unserem Leben, womöglich kein Geist von außen, der uns befällt, sondern vielmehr schwierige, leidbringende Glaubenssätze, die uns innerlich fesseln. Verstehst du? Es bringt uns ja zu der Frage, welche Geschichten, welche Glaubenssätze kommen eigentlich so aus dir raus? Ich bin jemand, der nichts zählt. Ich bin jemand, der sich seinen Wert erarbeiten muss. Ich bin jemand, der nicht gesehen wird. Ey, wenn jemand sowas glaubt, ist es ganz schön dämonisch für unser Leben. Das Leben gibt uns manchmal solche Sätze, durch Erziehung, durch Prägung, durch Schicksal, manchmal auch durch Theologie. Und oft können wir auch gar nicht so viel dafür, dass wir solche Sätze irgendwie eintrainiert haben und dass die so in uns drin sind. Manchmal sind es Sätze aus unserer Familie, aus unserer Biografie, aus unserer Ausbildung. Ich habe so gemerkt, wir Schwaben, ich komme aus Stuttgart, wir Schwaben, wir sind ganz schön stark drin in solchen Sätzen. Kennt ihr zum Beispiel schaffe Häusle baue? Ja, der Schwabe, du, der definiert sich schon über Leistung und so. Und das habe ich ja sozusagen mit meiner ersten Butterbrezel schon inhaliert, diesen Satz. Ja. Und da habe ich mich so gefragt, ist es zum Beispiel in meinem Leben ein Satz, den ich glauben möchte? Von nichts kommt nichts. Du musst dich schon reinhängen. Ey. Ich weiß nicht, was das kulturell übersetzt nach Franken bedeutet. Sicher irgendwas mit Bier oder so. Oder gibt es so kulturelle fränkische Sätze, die ihr da bringen könnt. Ich will dich heute mal herausfordern. Ey, prüf mal deine Geschichten. Prüf mal diese Sätze, die dir vielleicht durch deine Kultur oder durch dein Umfeld weitergegeben wurden. Und check mal, ob das wirklich das ist, was du über dich glauben willst. Warum glaube ich, dass es einen Unterschied macht, wie wir mit solchen Sätzen umgehen? Ein persönliches Beispiel von mir. Meine Frau Judith, die schenkte mir letztes Jahr zum Geburtstag ein besonderes Geschenk. Und zwar einen Abend im Dunkelrestaurant. Kennt das jemand? War jemand schon mal im Dunkelrestaurant? Für mich eine richtig crazy Experience. Also man kommt in so einen Laden rein und ist wirklich zappenduster. Und man verbringt den kompletten Abend in der Dunkelheit. Drei-Gänge-Menü, ne? Also das heißt, man weiß nicht, was man isst. Man hat die ganze Zeit Schiss, dass man das Glas Rotwein über den Tisch ausgießt und so weiter. Und es wird, am Anfang fand ich es cool, die erste halbe Stunde. Und ab dann wird es einem irgendwie mulmig. Ne? Also ab dann fängt man an so, okay, oh, kann ich mal, ich bin da mal zwischendurch aufs Klo. Das war zum Glück mit Licht. Aber der Rest komplett duster. Ich habe euch auch ein Foto mitgebracht, dass ihr euch vorstellen könnt. Oh. Ah ja. Okay, es war einfach ein schwarzes Bild. Muss ich ja machen, ja. Auf jeden Fall war richtig dunkel. Das Besondere an dem Abend war, wir wurden von Kellnerinnen und Kellnern bedient, die Seheinschränkungen hatten. Und an unserem Tisch war Julia für uns zuständig. Und Julia hat 0% Sehvermögen. Und wir haben viel darüber geredet, auch so wie ihr Alltag in Stuttgart aussieht, wie man sich so als nicht sehender Mensch durch diese Stadt bewegt. Und so. Ich habe viel über den Alltag von Blinden in Stuttgart erfahren. Es gibt zum Beispiel sprechende Mikrowellen, die dir sagen, wann dein Essen fertig ist und so. Wusste ich nicht davor. Also es gibt schon echt viele Hilfsmittel für Menschen, die wenig oder nicht sehen. Am Ende des Abends habe ich gedacht, jetzt muss mal Julia noch eine Frage stellen. Und habe dann so zu ihr gesagt, ey, so nach dem Dessert und so, Julia, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie ist es eigentlich für dich wirklich, mit diesem Nichts sehen können, leben zu müssen? Also fragst du dich manchmal, warum eigentlich ich? Haderst du? Zweifelst du? Und dann fand ich ihre Antwort total erstaunlich. Sie sagte nämlich nur einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Sie sagte auf meine Frage, weißt du, Tobi, du musst dich tragen lassen. Weißt du, Tobi, du musst dich tragen lassen. Und ich fand das so bewundernswert. Sie hätte eigentlich gar nicht auf meine Frage geantwortet, ne? Soll sagen, natürlich gibt es in ihrem Leben diese großen Fragen und diese großen Zweifel über ihr Schicksal und diese Stimmungskiller wahrscheinlich jeden Tag. Und trotzdem hatte sie für sich eine Geschichte gefunden, an die sie glauben will. Du musst dich tragen lassen. Ich bin eine Getragene. Verstehst du? Es macht sehr viel aus, wie wir mit den Schicksalsschlägen unseres Lebens umgehen, welcher Geschichte wir glauben. Geschichten, Glaubenssätze und Dämonen. Welche Geschichte erzählst du dir eigentlich gerade so über dich? Zweiter Punkt. Ich glaube, heute steckt für uns alle in diesem Bibeltext eine ganz große Einladung drin. Und die nenne ich Erzähl mal neu. Erzähl mal neu. Du fragst dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ja okay, mag ja sein, gell, dass ich irgendwie so Sachen in meinem Leben glaube, aber wie geht es denn, die umzudeuten oder wie kann ich das denn lernen, irgendwie eine neue Geschichte über mich zu erzählen? Wie geht es praktisch? Und ich glaube, diese syrophönizische Frau aus dieser Bibelgeschichte kann für uns alle ein Vorbild in alternativem Storytelling sein. Warum? Sie nimmt nämlich diesen alten Glaubenssatz auf, mit dem Jesus sie wahrscheinlich ein bisschen anpieksen wollte, und erzählt ihn weiter und erzählt ihn anders weiter. Und dadurch dreht sich ihre komplette Geschichte und ihr Schicksal. Jetzt fragst du wahrscheinlich, ja gut, aber an was erkenne ich denn gute Geschichten? Und das sehen wir, wenn wir diese neue Geschichte der Frau angucken. Denn diese neue Geschichte, die sie erzählt, macht sie groß, weit und leicht. Warum? Groß? Groß macht sie es deshalb, weil es geht bei Geschichten immer um Identität. Die Frau lernt, ich bin auch jemand. Ich habe einen Wert, unabhängig von meiner Herkunft, von meiner Ethnie, von meiner kulturellen Prägung. Die Geschichte, die sie erzählt, macht sie groß. Die Geschichte, die sie erzählt, macht sie weit. Wir müssen überlegen, diese Geschichte ist ja im Neuen Testament ein absoluter Wendepunkt. Das Heil, das Jesus bringt, gilt nicht mehr nur den Juden, sondern auch einer ausländischen, fremdsprachigen Frau. Die Geschichte führt sie in die Weite. Und drittens macht diese Geschichte die Frau leicht. Die Frau erlebt ja tatsächlich eine brutale Entlastung durch das Heilwerden der Tochter. Ich glaube, gute Geschichten erkennen wir an diesen drei Sachen. Die machen dich groß, die führen dich in die Weite und die machen dich leicht. Darf ich dich mal heute Morgen was fragen? Ey, was gibt es denn gerade in deinem Leben für eine Geschichte, die dich vielleicht gerade eher kleiner, eng oder schwer macht? Eine Situation aus deinem Alltag, eine Beziehung, ein Konflikt. Dann überprüf doch mal diese Geschichte. Willst du die eigentlich so glauben? Oder was würdest du denn stattdessen gerne alternativ glauben? Bist du die, die nicht genug vom Leben abkriegt? Oder bist du die, die mit allem versorgt wird, was sie braucht? Bist du der, der benachteiligt wird, oder der, der an göttliche Gerechtigkeit glaubt? Bist du die Person, die Gas geben muss, um ihr Ziel zu erreichen? Oder bist du von dieser großen Kraft Gottes gesehen, gehalten, geheilt? Erzähl mal eine neue Geschichte. Erzähl dir selber eine neue Geschichte und üb die ein. Das klappt vielleicht nicht sofort, also ich merke das in meinem Leben ganz oft, weil unser Glaube immer so alte Trampelpfade gewohnt ist. Gell? Also es läuft sich halt einfacher auf alten Pfaden, die wir schon kennen. Na, da sind wir schon ein paar Mal drüber gelaufen und dann fällt es uns einfacher, den alten Weg zu gehen. Das heißt, wenn wir eine neue Geschichte üben wollen, wenn wir die erzählen wollen, müssen wir die oft erzählen. Wir müssen sie uns selber erzählen und immer wieder. Und ich glaube, dann können wir erleben, wie diese neue Geschichte für uns Realität wird. Ich habe noch ein Beispiel aus meinem Alltag, wo das mal ganz gut funktioniert hat. Kinder sind ja meisterhafte Geschichten-Neuschreiberinnen und Neuschreiber. Unser 6-jähriger Findus, der hat jeden Montagabend Schwimmkurs. Seepferdchen und so, ja, Bronze, Schwimmbad, kennen wir alle. Und ich fahre da immer hin, der schwimmt dann, kommt wieder raus und so. Und wir fahren nach Hause, ist immer so Papa-Sohn-Zeit auch irgendwie. Und wir hatten es die letzten Wochen immer so davon, dass ich ein richtiger Schisser bin, was ins Becken hüpfen angeht. Also bei mir ist so das Maximum so Beckenrand, ja, aber dann auch noch in die Knie gehen und so und dann, ja. Und so, du kriegst mich nicht auf ein 3-Meter-Brett. Und erst rede ich auf einen 5-Meter-Turm, okay? Und über diese Geschichte haben wir da immer so beim Hinfahren geredet, weil das Bad, wo er schwimmt, da gibt es einen richtigen Sprungturm und so. Ja. Und ich glaube, ich habe ihm immer so durch das, was ich halt von mir erzählt habe, auch ein bisschen Schiss gemacht, dann da runter zu hüpfen. Und zwar natürlich total dumm, aber haben wir immer drüber geredet. Jetzt pass mal auf, was vor ein paar Wochen passiert ist. Hüpft er zu mir ins Auto nach dem Schwimmkurs und sagt so, Papa, ich bin vom Dreier gehüpft. Ich so, what? Mein Sohn? Nicht nur vom Startblock, nicht nur vom Einser, sondern direkt vom Dreier gehüpft. Und er hat es mir so erzählt mit so einem ganz breiten Grinsen. Ja, so wie das so funktioniert ist. Ne? Wenn dir eigentlich eine Geschichte erzählt wird, die in deiner Familie geglaubt wird und du schreibst sie um, du hüpfst und es macht auch noch Spaß. Die Geschichte, die wir glauben, die prägt unseren Mut und die prägt unseren Badespaß. Was ist denn heute Morgen dein 3-Meter-Sprungbrett? Erzähl mal neu und übe das ein, dass dein Leben nicht begrenzt ist auf die Geschichten, die du schon immer über dich geglaubt hast. Die Frau kehrte nach Hause zurück und fand das Kind. Es lag auf dem Bett und der Dämon hatte es verlassen. Ich fasse mal zusammen, was uns diese Geschichte heute Morgen bringt. In unserem Leben geht es um Geschichten. Es geht darum, welcher Geschichte wir glauben über uns, über unser Schicksal, über Gott. Und vielleicht haben diese Geschichten viel mehr Auswirkungen auf unser Leben, als wir denken. Der Abschnitt aus Markus 7 zeigt, dass Jesus uns dazu ermutigt, an die größere, bessere Geschichte zu glauben. Eine Frau aus der Fremde ist unser Vorbild dafür. Sie erzählt eine neue Geschichte und sie erfährt Heilung ihrer Tochter. Die große Einladung an diesem Sonntagmorgen heißt für dich, sei wie diese Frau. Sei wie diese Frau und glaube dich in eine größere, heilere Geschichte über dich und dein Leben hinein. Um dir diese Einladung auszusprechen, bin ich heute Morgen nach Würzburg gekommen. Und ich schließe mit einem Gedicht des irischen Dichters und Theologen Patrick O'Toomer, heißt er. Er hat das Gedicht natürlich im Original auf Englisch geschrieben. Ich lese auch auf Englisch vor, aber ich habe noch eine deutsche Übertragung auf die andere Seite geschrieben. Und dieses Gedicht bringt vielleicht ein bisschen zum Ausdruck, was wir heute aus dieser Geschichte lernen können. And I said to him, are there answers to all of this? And he said, The answer is in a story. And the story is being told. And I said, but there is so much pain. And she answered plainly, pain will happen. Then I said, will I ever find meaning? And they said, you will find meaning where you give meaning. The answer is in the story. And the story isn't finished. Mögest du, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Mensch, deine Geschichte weiterschreiben. Mögest du dir Geschichten glauben, die dich groß, weit und leicht machen. Und mögest du eine heilende Geschichte über dich und dein Leben erzählen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.